Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn wir mit einem neuen Gast über den besten Sport der Welt sprechen. Möglicherweise kennst du Simon Gehr bereits aus dem Podcast Buddy Talk, in dem er gemeinsam mit Nils Frommhold über den Triathlon plaudert. Wir wollten aber eher von ihm wissen, was er daran so schön findet, dass er ihn als Fotograf so gerne ins Auge fasst. Und mit diesem Wortspiel wünschen wir dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen in deinem Triathlon-Podcast. Wir sind deine Hosts Lotta und Schorsch und wir zeigen dir, wie du dein Triathlon-Training gestalten kannst, deine Performance auf ein neues Level hebst und so deine Ziele erreichst.
Erstmal hallo und herzlich willkommen, Simon. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst hier für unseren Podcast.
Ja, danke für die Einladung. Hallihallo.
Und wir sind ja gerade aus der Off-Season gekommen, mehr oder weniger. Und viele Triathleten machen ja normalerweise auch so ein bisschen Pause nach der Saison. Ist das bei dir auch so beruflich?
Ja, also man ist so über den Sommer hinweg, ist ja dann schon immer viel mit Reisen in Trainingslager, auf Rennen. Und da ist ja auch so ein bisschen Saison einfach, weil meine Arbeitssaison geht ja auch so ein bisschen mit der Triathlon-Saison einher. Und ich muss schon sagen, so wenn es dann so Richtung September geht, gucke ich schon auch mal gern so im Kalender voraus und so, okay, wie viele Wochen jetzt noch, hier noch hin und hier noch hin und da noch hin. Und dann so Ende Oktober, okay, und dann ist erstmal Ruhe und dann freue ich mich schon auch irgendwie mal eine Zeit lang auch zu Hause zu sein und weniger unterwegs zu sein. Und einfach dieses Zuhause sein ist so ein bisschen wie Off-Season, dann ist ganz gut.
Ja, mhm. Das heißt, du erholst dich gerade auch von dem Stress.
Ja, also soll nicht negativ klingen. Also es ist hammergeil, dass ich das alles irgendwie so sehen darf und es gibt ja irgendwie schlimmere Orte zum Arbeiten als Girona, Italien, Nizza und Hawaii und keine Ahnung was. Also ey, alles mega geil. Aber einfach so die Reiserei dann mal so für eine Zeit lang beiseite zu legen und mal so Wochenende zu haben und mal zu Hause zu sein, mag ich schon auch ganz gerne.
Ja, also auch, wir kennen das ja selber auch, es ist super schön, diese Orte zu sehen und da unterwegs zu sein, aber reisen und dann Termine da haben und sich vielleicht auch noch sportlich betätigen, das ist einfach auch anstrengend.
Ja, also es ist grundsätzlich mal ein riesengroßes Privileg. Also es ist ein absolutes Geschenk und ich kann aktuell meinen absoluten Traum leben, so nah am Profisport irgendwie dran zu sein und da irgendwie so von meiner Seite auch so eine kleine Rolle zu haben. Und das ist ein absolutes Privileg und besser könnte ich es mir aktuell nicht vorstellen. Aber ich muss schon auch sagen, eben Reiserei und Arbeitsreisen vor allem, jetzt in so einer WM-Woche in Nizza, da ist halt irgendwie Montag bis Montag Halligalli und sehr wenig Schlaf und sehr viel zu tun. Und es ist jetzt alles andere als Urlaub. Also da ist man nach der Woche auch einfach mal durch und freut sich auf wieder auf zu Hause. So.
Ja. Also. Heißt das, dass du dann auch im Sommer quasi ein bisschen vorarbeitest und so eine Art Saisongeschäft auch hast, wo du eben mehr Aufträge in den Monaten annimmst, wo eben viel los ist und dann so meinetwegen im Dezember machst du Urlaub? Oder wie sieht es bei dir aus?
Ja und nein. Also ich würde es nicht als Vorarbeiten oder sowas betiteln. Also ich mache auch noch ganz viel für mittelständische Unternehmen. Also ich bin jetzt nicht nur im Triathlon unterwegs, ich mache auch viel für eben Unternehmen hier in der Region, so rund um Regensburg und München. Und da ist ganz jährlich dann irgendwie was. Natürlich wird es so, was Sport betrifft, so November, Dezember einfach ruhiger, einfach eben der Saison geschuldet, weil das sind auch noch keine Trainingslager, das sind so ein paar andere Kleinigkeiten, die man dann irgendwie mal macht, aber es ist einfach saisonbedingt, dass im Sommer, da wo der Triathlon irgendwie stattfindet, da wo alles ist, da gibt es natürlich auch für uns Media-Leute einfach auch mehr Arbeit. Also ist jetzt nicht so, dass man sich dann da einfach alles reinlegt und dann im November, Dezember macht man dann bewusst weniger oder so, sondern das bringt einfach der Saisonrhythmus so ein bisschen mit sich.
Ja, wir haben auch gelesen, du bist oder warst Hochzeitsfotograf. Also haben wir uns überlegt, Ende des Jahres heiratet man ja gerne, um für die Steuer noch was zu tun. Und dann haben wir uns überlegt, ist das jetzt quasi dein Geschäft, nochmal so zum Ende des Jahres da nochmal die Hochzeitsfotos mitzunehmen?
Nee, also dieses Thema Hochzeits, also ich habe lange Hochzeiten fotografiert und auch wirklich unglaublich gerne und hatte richtig Spaß dran, aber so mit dem tieferen Einstieg so in die Sport- und Triathlon-Welt bin ich aus der Hochzeitswelt auch quasi gleichzeitig mit ausgestiegen. Also ich glaube, ich habe letztes Jahr noch eine einzige Hochzeit fotografiert und ansonsten fotografiere ich eigentlich seit 2 Jahren keine Hochzeiten mehr. Und bin da auch ganz bewusst raus. Und ich hatte Jahre davor schon sehr wenig gemacht, so im Hochzeitsbereich immer nur 10 Stück und es war limitiert und so ein bisschen, ich habe mir so ein bisschen die Sachen rausgenommen, die ich halt machen wollte. Und ich wollte aber irgendwann da raus. Es war eine mega coole Zeit und ich durfte da ganz viele coole Sachen machen und auch da schöne Orte sehen. Und ich habe mich damals so ganz bewusst dafür entschieden, das in die Richtung zu machen, wo ich aus dem, was ich da davor gemacht habe, raus bin. Und aber hatte auch immer so sein Ablaufdatum, deswegen gibt es auch keine Hochzeiten im Winter für mich.
Okay.
Dann müssen wir ja aber vielleicht nochmal nachhaken, warum du dich dann gerade für Triathlon entschieden hast und
Ich,
auch.
stopp, ich möchte einmal, du hast gesagt, du hast vor den Hochzeitsfotos noch andere Sachen gemacht. Vielleicht sollten wir da anfangen, wo du zum Fotografieren gekommen bist.
Ja, das
Hast du
ist ein Weilchen her.
eine Ausbildung als Fotograf gemacht? So wie der
Nee.
Laie sich das doof vorstellt?
Nee, so ganz und gar nicht. Also, um es irgendwie kurz zu fassen, so das Thema, wie ich zum Fotografieren gekommen bin. Ich habe so mit 13, also ich war so ein kleiner Skatepark, Mountainbike, BMX-Junge irgendwie. Und das war so mein Lebensinhalt. Ich war so tagtäglich am Skatepark, aber ich war halt so mittelmäßig talentiert, um es mal positiv auszudrücken. Und habe dann irgendwann angefangen, dass ich so da halt Fotos gemacht habe von allen. Und habe dann, das war so von Tag 1 an, ich konnte als Kind immer, ich konnte mich ganz schnell für ganz viel extrem begeistern und war von ganz vielen Dingen extrem schnell aber auch wieder gelangweilt. Also alle Sachen, die ich so wollte, lagen wieder ganz schnell in der Ecke und waren irgendwie auch wieder kaputt, weil ich irgendwie keinen Spaß mehr daran hatte und dann irgendwie, weil ich nicht gut war, irgendwie keine Freude hatte und dann war es irgendwie wieder kein Thema. Und dieses Thema, so war es eigentlich auch mit diesem Kamerakauf damals. Ich habe meinem Papa die Ohren, ich lag ihm so in die Ohren, dass ich mir diese eine Kamera da kaufen will, die ich im Prospekt halt gesehen habe von unserem lokalen Fotoladen hier. Und hier ist auch wieder, ja, und das liegt dann nach 4 Wochen wieder in der Ecke. Und dann habe ich es aber irgendwie geschafft, mir das Ding kaufen zu dürfen. Und da war es dann irgendwie anders. Und dann habe ich da sehr schnell, sehr intensiv damit irgendwie angefangen und dann nahm das so seinen Lauf in dieser ganzen Skateboard, BMX, am Winter Snowboard und Skiwelt habe ich dann da ein Gefühl gemacht und habe dann mal noch Industriekaufmann gelernt, um was Anständiges zu machen.
Sehr gut.
Und es war aber dann immer so nebenbei klar, dass es irgendwie so in die Richtung geht für mich. Und ja, irgendwann wollte ich dann Modefotograf werden und so in die Mode-Werberichtung gehen und war da eigentlich auch irgendwie so unterwegs dahin. War dann noch bei einem sehr bekannten Fotografen Assistent so für ein Jahr lang und habe in diesem Jahr gemerkt, dass das nicht meine Welt ist. Dass
Okay.
das alles, was so mein Traum war, war dann eher so mein Albtraum. Und hab dann da quasi wieder alles auf Null gesetzt. Und ja, dann habe ich irgendwie, dann kam dieses Hochzeitsthema auf, so vor mittlerweile 8 Jahren oder so, glaube ich.
Okay.
7, 8 Jahren und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht. Und durch diesen Skatepark und Snowboard-Hintergrund war dieses Sportfoto-Thema ja von Anfang an irgendwie da. Und das war dann aber nie weg. Also das war so nebenbei immer, habe ich da irgendwie was gemacht, aber jetzt auch nicht so super intensiv, sondern immer halt so ein kleines bisschen. Und warum Triathlon? Ich habe während meiner Ausbildung beim Arbeitgeber gab es immer so Firmenläufe und so lokale Laufveranstaltungen, halt so wie es halt so gibt und Landkreislauf und sowas. Und so als sportlicher Junge, als Azubi hat man da mitzulaufen. Und
Als Litfaßsäule für die Firma.
so ungefähr. Und dann bin ich halt immer mitgerannt und da habe ich das Laufen für mich entdeckt. Und dann habe ich relativ schnell so ein paar Leute kennengelernt, die Triathlon gemacht haben. Und dann war ich mal bei einem in Rot beim Zugucken 2014, 2015 oder so, also schon ein paar Jahre her. Und das war dann so
bei
mein
10 Jahren.
Erstkontakt. Das war dann so mein Erstkontakt mit Triathlon. Und dann habe ich viel mit Triathleten trainiert, wollte aber nie selber Triathlon machen, aber war so begeistert von dieser Welt. Dann war so, Sevi war da gerade so auf
Ja.
seinem Peak nach dem WM-Titel und Frodo war da auch schon ganz, ganz groß. Und dann, da war man so ein bisschen fasziniert von dieser Welt und ich fand einfach den Sport interessant und spannend. Und ich habe damals, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele 100 Mal habe ich dieses Essex One Day in the Life of Jan Frodeno Video geguckt.
Ja.
Und es waren dann Dinge, in der Zeit bin ich auch meinen ersten Marathon mal gelaufen und dann war man irgendwie von dieser Welt so gefangen und einfach als Fan da so dabei und fand es irgendwie immer cool. Und dann irgendwann habe ich mal angefangen, das zu verbinden. So mein Beruf als Fotograf und meine Faszination für den Triathlon irgendwie.
Ja, hat es so ein bisschen angefangen wie beim BMXen und beim Skateboardfahren, dass du einfach mal angefangen hast, Fotos zu machen und dann.
Ja, der Übeltäter ist eigentlich Bocky. Also
Okay.
der ist eigentlich an allem schuld, sage ich mal
Alles
so.
klar. Was hat er
Die
gemacht?
Jungs von Pushing Limits haben 2020 oder 2021 in Ratingen dieses Pushing Limits Race organisiert.
Ja.
Und ich kannte Bocky über zwei Ecken, kannten wir uns schon so flüchtig, aber wir hatten nie so wirklich was miteinander zu tun. Und ich habe gesehen, dass sie das so organisieren, dass sie das machen und das so ein bisschen halt einfach, dass sie auf Hilfe irgendwie angewiesen sind und das einfach so eine Nullnummer wird. Und dann habe ich ihm nur mal geschrieben, so, ey, wenn ihr noch fotomäßig Support braucht, sagt Bescheid, also ich komme rum und mache irgendwie Bilder für euch und das ist alles kein Problem. Ja, und dann war ich da irgendwie eine Woche später nach Ratingen gefahren und habe dann da meinen allerersten Triathlon irgendwie fotografiert und habe in Ratingen, habe ich Flo Angert kennengelernt. Und dann nahm das eigentlich alles so seinen Lauf. Irgendwie, dann kam so eins zum anderen. Dann habe ich mal Flo zu Hause besucht, weil ich was mit ihm machen wollte. Und hat mich irgendwie gleichzeitig gefragt, ob ich was mit ihm machen will. Und dann war ich mal bei Flo, dann war ich nochmal bei Flo. Und Flo war so ein bisschen auf der Suche nach jemandem für so Foto-Video-Sachen.
Ja.
Und dann war ich da relativ schnell irgendwie mitgehangen, mitgefangen. Flo und ich haben gemerkt, das funktioniert mit uns. Dann haben wir mal so das erste Trainingslager zusammen gemacht, so als Test funktioniert es auch so, mal eine Woche zusammen zu wohnen. Und das hat dann auch funktioniert, da waren wir in Girona eine Woche und dann war schon WM in St. George. Und das war dann eigentlich so der erste große, wirkliche Härtetest für mich in der Triathlon-Welt mit Flo zusammen. Und dann, ja, dann rutscht man ja da so rein.
Das klingt ja schon nach einer sehr intimen Beziehung zwischen dir und den Sportlern, die du dann da auch ja mit auffängst. Mich würde mal interessieren, inwiefern die Sportfotografie sich auch von dem unterscheidet, was du vorher gemacht hast, weil da ist ja meistens Action, da bewegt sich was, das ist ja, da muss man ja auf ganz andere Dinge achten, oder?
Man muss es vielleicht aus zwei Punkten sehen. So grundsätzlich unterscheidet sich es eigentlich gar nicht so stark, weil ich halte einfach nur fest, was passiert. Es ist einfach nur eine Reportage. Also es ist einfach nur dabei sein, irgendwie so unentdeckt, wie es irgendwie geht, zu bleiben, zumindest so in diesem ganzen Alltag einfach irgendwie kein Störfaktor zu sein und einfach so Mäuschen zu spielen und an Situationen so nah ran zu dürfen, wie es nur irgendwie geht, ohne für den Athlet, die Athletin Störfaktor zu sein. Das ist immer so die alleroberste Prämisse, so der Athlet, die Athletin spielt die allererste Geige. Es geht nichts über den Sport und nichts über die Ziele da. Und ich will nie irgendwas verändern oder irgendwas stören. Und von
Also
dem her unterscheidet sich eigentlich nicht so, wenn man diesen Hochzeitskontext betrifft, was sich unterscheidet. Das geht alles ein bisschen schneller von dannen, sage ich mal. Also man muss halt irgendwie Radfahren und man muss irgendwie, es bewegt sich alles ein bisschen schneller und man muss so ein bisschen aufwendiger gucken, dass man die Sachen kriegt, die man bekommen möchte.
ja, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, dass es wahrscheinlich technisch ein bisschen anspruchsvoller ist, dann eben auch zu gucken, dass man genau diesen Moment irgendwie erfasst, wo was passiert. Weil ja, der erste Tanz oder sowas bei der Hochzeit, der dauert halt ein bisschen länger. Aber wenn jemand an einer strategisch coolen Stelle vorbeikommt oder wenn jemand meinetwegen irgendwie ins Ziel kommt oder solche Dinge, das sind ja Momente, die sind sehr, sehr schnell vorbei. Und da musst du dir auch überlegen, was will ich zeigen oder wo bin ich wann und so.
Ja, man muss auf jeden Fall mehr Entscheidungen treffen und sich oft für eine von 5 Optionen entscheiden. So Thema Radfahren oder, also man muss, wenn man jetzt irgendwie 5 coole Ideen hat und man weiß, okay, Flo fährt jetzt oder läuft jetzt hier 10 Kilometer eine Runde und ich weiß, auf der Runde sind irgendwie, gibt so 2 coole Spots, aber die sind zu nah zusammen, um beide zu machen, muss ich mir halt für einen entscheiden. Mhm. Also du, dadurch, dass ich eben in nichts eingreifen möchte, musst du immer irgendwie Entscheidungen treffen und dich immer für eine Sache entscheiden und den Plan dann auch endlich durchziehen, sonst verpasst du beide Optionen.
Ja, ja, also ich habe jetzt schon 1000 Sachen im Kopf, die mich daran interessieren und die man nennen könnte. Ich würde einmal nochmal einen Ticken zurück zu dieser vielleicht auch ein bisschen schicksalhaften Begegnung mit Florian Angert, weil wenn man sich jedenfalls sein Instagram-Profil so ein bisschen anguckt, wäre ja er eigentlich der Partner für einen Buddy Talk, auf den wir später ja auch nochmal zu sprechen kommen, weil, also, wenn man da so einen Blick für hat oder wenn man weiß, dass ihr so eng seid, sind ja schon, glaube ich, extrem viele Bilder bei ihm von dir und du hast ja auch viele Bilder von ihm. Was uns oder was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich kann das nur von außen beurteilen und ich möchte auch niemand zu nahe treten, aber ich glaube, Flo hat schon auch eine gewisse Vorstellung von Ästhetik. Und wenn man sich deine Bilder anguckt, glaube ich, dass das bei dir eben auch so ist. Also, dass du ja auch so eine gewisse Vorstellung hast, ich sage das jetzt einfach flapsig, wie Triathlon aussehen soll. Weil es gibt ja auch Fotografen, die einfach nur Sportler fotografieren, die irgendwo auf der Strecke sind. Und es gibt ja Sportfotografen, die vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, schon auch Kunstwerke schaffen. Würdest du sagen, dass du da in Florian auch jemanden gefunden hast, der da ähnlich auf den Sport und auf die Bewegung guckt?
Flo hat auf jeden Fall ganz viel Freude an und ganz viel Interesse an spannenden Foto- und Videosachen. Flo und ich schicken uns ungefähr an jedem Tag, wenn die Tour de France läuft, schicken wir uns am Abend von den coolsten Fotografen die Fotos hin und her und sagen, boah, guck mal das 4. Bild, guck mal das 8. Bild oder das ist cool, das ist cool. Mhm. Also Flo hat da einfach auch riesig Spaß dran an dem Thema. Und deswegen waren wir da relativ schnell so irgendwie, wir haben da so einen ähnlichen Geschmack, glaube ich. Ja. Und Flo hat da, wie gesagt, einfach, ja, wie du sagst, so ein bisschen so ein Ding für Ästhetik und einfach so ein Gespür für was Schönes, wie ich jetzt mal irgendwie so betiteln würde. Und dadurch hat sich das so ganz gut ergänzt.
Okay, ja. Weil das, also da hat man ja dann oft auch was, wo man einfach miteinander arbeiten kann, auch auf einer anderen Ebene. Also du hast wahrscheinlich auch Leute, die zu dir kommen und dich bezahlen für Bilder und dann geht es einfach nur um Bilder und dann war's das. Aber wenn man das so eine andere Ebene hat, ist das, glaube ich, schon nochmal auch ein anderer Job, oder?
Ja, also natürlich gibt's also ganz viele Leute, oder ganz viele Sachen sind halt einfach so, ich bin gebucht für irgendwas, für Brand, Sponsor XY. Ich bin irgendwie eine Stunde kurz beim Laufen dabei und dann bin ich wieder weg. Also das ist eigentlich das Normale. Und das Thema mit Flo ist halt einfach, dadurch, dass ich halt auf den meisten Rennen und überall irgendwie mit dabei bin, muss das ja menschlich funktionieren. Also Flo und ich wohnen dann auf Hawaii halt 3 Wochen zusammen in einer Bude, zu zweit. Und das muss halt funktionieren. Das ist sonst, also das, wenn menschlich nicht funktioniert, dann hat keiner von uns da eine Freude dran.
Nee, vor allen Dingen, wenn es ja auch jemand ist, der dann quasi noch einen großen Wettkampf vor sich hat. Also wir merken das, wir beide sind ja auch irgendwie immer zusammen vor Wettkämpfen und merken da schon, wie kompliziert es manchmal werden kann. Wenn dann Sachen nicht so laufen, wie sie sollen oder wenn irgendwo halt, ja, in den Tagen vorher einfach Stress ist. Das ist natürlich auch immer so ein Faktor. Wir haben uns ganz grundsätzlich so gefragt, also ich habe das Thema Ästhetik ja gerade schon angesprochen, wie du den Sport siehst oder auch was ist die Faszination für dich, gerade das zu fotografieren?
Also ich finde, Triathlon hat halt einfach was Schöneres als einfach nur ein Highspeed-Fahrradfoto weitwinklig vom Motorrad von unten, wo das Vorderrad irgendwie groß ist und sie wie Kindle in Aero-Position und das ganze Bild besteht nur aus Fahrrad. Triathlon hat viel, was viel, viel Schöneres. Und wenn jemand richtig schön auf einem schönen Fahrrad sitzt, dann hat es was ganz, ganz Schönes für mich. Und wenn das Ganze dann auch noch irgendwie fotografisch irgendwie schön passt, das ist im Großen und Ganzen vielleicht gar nicht so konkret. Also die Bilder, die ich am schönsten und am ästhetischsten finde, mit denen können wenig Sponsoren irgendwie was anfangen, weil das irgendwie Sachen sind, wo der Sportler, die Sportlerin irgendwie sich so perfekt in die Umgebung irgendwie mit einfügt und wo das so irgendwie so eins ist und wo man auch ein Gespür fürs Drumherum bekommt, was nicht ganz nah dran ist. Also ich finde, die wenigsten Sachen, die so ganz nah dran und actiongeladen sind, haben für mich was Ästhetisches und was Schönes. Und ich kann das nicht, ich werde das ganz oft gefragt, wie das mit der Ästhetik und so im Triathlon ist. Und ich tue mich wahnsinnig schwer, das zu beantworten, da irgendwie eine Erklärung dafür zu finden. Aber ich finde, der Triathlon hat vom Beginn an, in der Früh weg, so von 5 Uhr morgens Wechselzone bis danach am Plastikstuhl im After-Race-Bereich völlig erschöpft rumhängen. Da sind so viele einzelne Bausteine mit dabei, die den Triathlon irgendwie einfach wirklich wunderschön machen. Und so in der Früh hast du Leute und Gesichter und Augen, die sich am liebsten gerade in die Hose machen würden, weil irgendwie sowas wie Angst, sowas wie Anspannung, sowas wie auf Hawaii war das ganz, ganz krass. Bei den Age-Groupern auf Hawaii, boah, das war abgefahren. Da war so eine, auf Hawaii, so direkt neben dem Eingang zur Wechselzone, so eine riesige Reihe an Dixie-Klos und da stehen halt alle an.
Ja, klar.
Bin ich so ein bisschen da durch die Stangen gelaufen und habe dann nur Leute fotografiert und wie angespannt und aber trotzdem irgendwie euphorisch die Leute da waren. Die gucken dir auch sofort irgendwie die Kamera und verziehen aber auch keine Miene. Also normalerweise, wenn du jetzt jemanden fotografierst und gehst da ganz nah hin und dann fängt er irgendwie an zu lachen, weil es irgendwie, hey, okay, was fotografierst du mich jetzt? Und da vorbei oder allgemein vor großen Rennen in der Früh ist das hat so viel Kraft und das finde ich halt total cool. Klar, und dann gibt es irgendwie 3 Sportarten, die stattfinden, aber wenn dann Rennen auch mal schlecht läuft, und bestenfalls hat derjenige vielleicht einmal keine Brille auf. Es ist auch so, die letzten 10, 15 Kilometer auf dem Marathon passiert auch in Gesichtern ganz, ganz viel. Und einfach diese ganzen Eventualitäten und diese Spannung, die den ganzen Tag irgendwie über da ist und von der Anspannung in der Früh bis zum, sag mal, zum Release der Anspannung, so danach, wenn es halt gut oder schlecht lief, finde ich, das einfach hat irgendwie ganz, ganz viel. Und das deswegen finde ich Triathlon irgendwie aus fotografischer Sicht wahnsinnig interessant.
Also versuchst du quasi die Emotionen, die in der Luft sind oder auch die Leute irgendwie spüren, auszudrücken oder geht es dir noch um andere Dinge oder um mehr?
Also natürlich, ich muss von dem, was ich mache, leben und ich muss einfach auch Fotos für Sponsoren schießen.
Ja.
Ja, aber meine allerliebsten Fotos, wenn ich ein Foto rauspicken müsste, der letzten 3 Jahre irgendwie, was mein absolutes Lieblings-Sport-Triathlon-Foto ist, ist es ein Foto von Flo, wo er in St. George in diesem After-Race-Bereich auf so einem Stuhl sitzt und irgendwie so voller Zufriedenheit und trotzdem Erschöpfung irgendwie einfach nur in die Kamera guckt. Das ist kein besonderes Foto. Das ist einfach nur halt geradeaus hingeknipst. Das hat aus fotografischer Sicht das gar nichts. Aber das hat halt mit dem Hintergrund hat es so viel Bedeutung irgendwie und es ist so, das war sein größter Erfolg der Karriere bis zu dem Zeitpunkt oder auch noch bis heute und da ist halt so viel abgefallen und das ist dann so mein allerliebstes Foto und da interessieren mich die wenigsten Fotos von Rennen an sich.
Ja, das heißt, also das ist ja also aus meiner Sicht auch ein ganz klar künstlerischer Anspruch. Also das ist ja keine Werbefotografie, da geht es ja eigentlich darum, genauso wie das Künstler in den letzten Tausenden von Jahren gemacht haben, irgendwas einzufangen und irgendwas quasi sichtbar zu machen.
Ich würde es eher als emotionalen Anspruch betiteln.
Okay.
Vielleicht als das viel mehr in der Geschichte damit in Verbindung gebracht wird, dass das Foto mehr zu erzählen hat als ja, hier ist Florian Angert auf dem Queen K Highway. Mhm. That's it. Es kann ein schönes Foto sein, hat aber von der Bedeutung her, ja, was hat es zu bedeuten? Ja, okay, wenn er, es hat vielleicht noch was zu bedeuten, wenn er das Rennen gerade anführt. Aber ansonsten ist es für Brands und Sponsoren und Partner, sind das ganz wichtige Bilder.
Ja.
Aber so für mich persönlich gibt es dann einfach wichtigere Bilder.
Mhm. Mhm. Ja, einfach vielleicht
die so einen emotionalen Wert irgendwie mit haben.
Mhm. Vielleicht spielt da ja auch ein bisschen eine Rolle, dass du eben die ganze Zeit mit Flo da warst und ja vielleicht auch mit ihm gelitten hast oder so ein bisschen mitgefiebert hast über das Rennen hinweg und dass dadurch natürlich auch deine Verbindung zu ihm, der dann irgendwie froh war, das Rennen gut beendet zu haben, da ist. Aber natürlich kann man aus diesem Bild das auch lesen, selbst wenn man nicht selber der Fotograf ist. Also eigentlich, das ist ja, so wie ich das verstehe, der Anspruch eines Fotografen, auch was zu transportieren über die reinen Farben und Strukturen hinweg, die man da so sieht. Und also das verstehe ich zumindest so, wenn du sagst, du willst da die Emotionen einfangen.
Ja, 100%. Also klar, das Foto, weil ich eben da mit Flo war und wir da einfach die erste längere gemeinsame Wettkampfreise irgendwie hatten und dann alles, dass es so ausgegangen ist, war natürlich, spielt natürlich da groß mit rein, dass das Foto so viel Wert hat für mich. Mhm. Und das Beste, was mir passieren kann, ist, wenn jemand ein Foto sieht, wo eigentlich relativ wenig Wettkampfgeschehen drauf ist, sondern das nur irgendwas anderes zeigt, aber das irgendwie so ersichtlich ist, was da irgendwie passiert, dass die Leute das erkennen oder zumindest irgendwie drüber sprechen oder das interessiert daran sind, was da gerade passiert. Mhm. Oder das ist einfach, dass es die Leute länger beschäftigt, als einfach nur kurz so, okay, hier ein Foto von jemandem, der schnell Fahrrad fährt und ist irgendwie Triathlon und Action.
Ja, ich musste gerade, und sorry, liebe Hörerin, es wird, glaube ich, ein bisschen philosophisch, aber was du gerade sagst, also ich kenne dieses Bild, aber es gibt ja mehrere Bilder, glaube ich, von Flo, wie er da sitzt und ich weiß nicht, er guckt, es gibt auch ein Bild, glaube ich, wo er nicht in die Kamera guckt, aber
ja, da gibt es ein paar.
Ja, genau, aber jeder, der das irgendwie erlebt hat, also jeder, der schon mal einen Triathlon gemacht hat und danach völlig am Ende im Ziel saß, kann eigentlich oder ist, glaube ich, in der Lage, da eine emotionale Bindung zu diesem Bild irgendwie herzustellen. So, also man sieht es und man erinnert sich vielleicht auch an die eigenen Momente, wenn man da zum Beispiel mal saß, kennt vielleicht die Gefühle oder glaubt zu wissen, was ihm durch den Kopf geht. Und das, was du gerade gesagt hast, erinnert mich ganz stark an emotionale Bindungen, die man vielleicht auch zu Songs hat. Man hört ein Lied über eine Stimmung, die man selber auch schon hatte. Und schon ist es vielleicht ein Lied, das einem gefällt. Ich glaube, das ist bei Bildern und natürlich auch bei solchen Bildern von dir ähnlich. Also, dass es da diese emotionale Verbindung gibt.
Das müssen Leute beurteilen, die es von außen angucken. Das kann ich selbst halt schlecht beurteilen. Ja. Aber klar, wenn es Leute natürlich abholt und Leute sich da irgendwie in der Situation wiederfinden, weil sie halt selbst mal das irgendwie erlebt haben und können es dadurch so ein bisschen nochmal so kurz nachfühlen oder das ist natürlich dann ganz, also dann habe ich alles erreicht, was mir dann irgendwie wichtig ist, klar.
Mhm. Aber es ist ja trotzdem nicht so einfach, in einer Zeit, die so schnelllebig ist wie die heutige, das Foto zu schießen, das die Leute anspricht. Also wir sind es ja gewohnt, wir scrollen durch unsere Feeds bei Instagram und ja, manchmal fällt uns da halt was auf und dann bleiben wir halt mal kurz 5 Sekunden da stehen. Aber das ist ja schon recht lange, wenn man 5 Sekunden sich ein Foto anguckt. Also es ist, glaube ich, nicht einfach für gute Fotografen dann auch diese Aufmerksamkeit zu erregen, oder? Also wie schaffst du das oder was ist da dein Anspruch?
Ist es überhaupt dein Anspruch, ein Foto zu machen, dass die Leute sich lange angucken oder machst du es vielleicht auch eher für dich, weil du es schön findest und wenn es anderen gefällt, ist es gut?
Nee, ist 100% mein Anspruch. Okay. Also total, also klar habe ich natürlich will ich am Ende des Tages nach einem Rennen oder nach einem Shooting oder keine Ahnung was abends ins Bett gehen können und weiß so, boah, ich habe 5 Fotos gemacht, die mich selbst wirklich High-End glücklich machen, wo ich weiß, oh, da ist alles drin, was ich irgendwie gut und schön finde. Mal davon abgesehen, ob das dann Leute interessiert oder nicht, macht mich das dann einfach glücklich. Aber natürlich, ey, jeder macht irgendwie was, um dann positives Feedback dafür zu kriegen. Also ich glaube, da kann sich niemand frei davon machen. Und es ist auch nicht immer ein einfaches Thema. Also vor allem, wenn ich doch Instagram durchgucke und mir lauter andere Fotografen angucke, dann, ich bin zwar körperlich relativ groß, aber dann fühle ich mich ganz, 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 ganz klein, denke mir so, boah, ey, ich kann irgendwie gar nichts. Und also dieses Thema Social Media und man sieht so viele gute Sachen die ganze Zeit, da macht man sich selbst auch einfach Druck. Also ganz klar, vor allem so dann vor großen Rennen oder also vor der Challenge Road zum Beispiel, wo ich weiß, Challenge Road ist das Rennen, wo das aufs ganze Jahr gesehen am meisten Leute meine Sachen angucken. So, wenn ich nach Rot eine Instagram-Story poste mit den Rennbildern, weiß ich, die sehen am allermeisten Leute das ganze Jahr. Und dann da am Tag davor bin ich schon wirklich mega, mega nervös und aufgeregt, weil ich immer Angst habe, irgendwie nichts Gutes abzuliefern, irgendwie nichts Gutes zu machen oder dass ich nicht in diesen Modus reinkomme, den ich irgendwie brauche, dass es von der Hand geht und dass ich irgendwie falsche Entscheidungen treffe im Rennen. Und irgendwie dieses Jahr nach Rot war ich todunglücklich. Ich war einfach nicht happy. Und das beschäftigt einen dann schon. Wenn dann sieht man Sachen von anderen Leuten und denkt so, boah, das ist echt richtig, richtig gut. Boah, und ich habe so verkackt heute, ey. Das ist dann schon was, wo man sich Gedanken macht. Klar, also dieses ganze Social-Media-Thema ist nicht immer einfach. Es ist schon auch oft ein Fluch. So wichtig ist für uns oder für mich ist, um an auch meine Kunden und so zu kommen. Ohne Social Media wird nichts gehen so, aber es ist schon auch nicht immer so, dass das alles einfach ist, muss ich schon auch so gestehen.
Ja,
extrem.
Also, ist ja auch so ein bisschen, was du mit Druck erklärst, ist ja auch das, was viele Sportler dann so haben. Man sieht immer, dass andere schneller sind. Und das hat ja...
Ist ja allergleiche. Und es ist nicht so, dass wir sowas wie einen Konkurrenzkampf oder sowas haben. Also zumindest mit den Fotoleuten, die ich kenne, so auch die anderen Deutschen und so. So sind mal irgendwie Tom Schlegel, Marcel Hilger und so die ganzen Jungs und Mädels. Ey, das ist total cool alles. Wir helfen uns irgendwie gegenseitig. Oder dieses Jahr, wo ich nicht nach Hawaii fliegen konnte, habe ich die Jobs, die ich schon da hatte, dann kurzfristig auch irgendwie weitergeben können und so. Also das ist total kollegial alles. Und von meiner Seite aus gibt es da gar keinen Konkurrenzkampf. Aber es, vor allem wenn man internationale Fotoleute dann sieht, oder boah, der hat den Job bekommen, der macht jetzt für die große Brand was, mal außerhalb vom Triathlon auch, wieso mache ich das nicht? Oder gutes Beispiel ist, die NFL hatte irgendwie zwei, drei Spiele in Deutschland verteilt aus letztem Jahr. Da sind dann ganz viele junge deutsche Fotografen irgendwie. Und sind dann damit in der Kabine und so, weil sie halt irgendwie die richtigen Kontakte oder keine Ahnung was haben, haben so gar keinen Sportfoto-Background, machen aber da mega geile Arbeit. Aber das sind so Tage, wo ich mir denke, so, fuck, wieso bin ich da nicht?
Klar.
Das ist Social Media.
Ja,
das
da sieht
beschäftigt
man.
Einen.
Und wir unterbrechen auch diese Folge ganz kurz, um für Kaffeenachschub zu sorgen. Wir wollten aber auch einfach mal auf unsere Partner hinweisen, die du ebenfalls in den Shownotes findest. Denn durch die Partnerschaft mit Athletic Greens, Kigo und Magic 5 bekommt unsere Community und damit natürlich auch du einen kleinen Bonus oder Rabatt. Ein Blick in die Shownotes kann also nicht schaden.
Da sieht man auf jeden Fall, dass es halt nicht nur darauf ankommt, dass dein Foto hervorsticht, sondern dass du vielleicht auch Connections hast oder Vitamin B in dem Fall. Ne?
Also ab einem gewissen Punkt, also du musst einen gewissen, so meine Meinung, du musst einen gewissen Punkt erreichen, dass du gut bist. Und ab einem gewissen Punkt, wenn du über die Stufe drüber bist, da gibt es dann ganz, 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 ganz viele, die gut genug sind, um alles zu machen. Und dann geht es nur noch darum, wen kennst du, welche Kontakte hast du, mit wem bist du irgendwie gut, wenn du natürlich eben immer Top-Arbeit ablieferst. Und es hilft schon, wenn man eine große Social-Media-Reichweite hat. Das kommt mir manchmal... da hänge ich halt einfach so ein bisschen hinten dran. Ich habe aber auch keinen Bock auf irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Reels posten und keine Ahnung was. habe ich keinen Bock drauf und ich habe auch wenig Lust, mich selbst da irgendwie vor die Kamera zu stellen und da irgendwie, weil ich weiß, es ist gut für die Reichweite, da irgendwelche Reels zu machen. Ich will halt Fotos herzeigen.
Ja. Also wir verlinken dein Instagram-Profil auf jeden Fall in den Shownotes. Vielleicht kriegst du ja noch ein paar extra mit dazu. Ja, weil das hilft halt natürlich auch, klar. Das ist, viele Firmen gucken halt auch da drauf.
Ja, ist also eine Reichweite hilft einfach. Ja. Aber ist eben auch nicht so, dass ich eine Reichweite irgendwie nachhäckle oder so, weil dann würde ich viel mehr auf Instagram machen. Ich poste halt ab und zu mal was, aber mehr auch irgendwie nicht.
Wir haben da auch ganz provokant die Frage aufgeschrieben, warum machst du da nicht eigentlich so ein bisschen mehr Hunde- und Kaffeefotos? Wir haben gehört, die funktionieren ganz gut.
Also die funktionieren erstaunlich gut. Also wir haben in meinem Büro, wir haben so einen Bürohund von zwei Leuten, die mit mir im Büro sitzen. Ja. Ein ganz süßer Dackel. Und die habe ich relativ oft in meiner Story. Und also keine Story wird so viel geliked, irgendwie weiterversendet und sehen so viele Leute wie die. Also das ist wirklich... Zwei Slides später poste ich ein Foto, das ich mega cool finde, das ich eben gemacht habe und das irgendwie eine große Bedeutung hat. Das schmiert komplett ab gegen irgend so ein blödes Hundefoto.
Ja, das ist tatsächlich irgendwie schade. Das sieht man ja auch bei vielen Accounts. Die posten immer dieselben Selfies aus derselben Perspektive und die haben die meisten Follower. Aber wenn man sich Gedanken macht, was man eigentlich darstellen möchte und dass die Fotos halt irgendwie ein bisschen abwechslungsreich sind, dann... Ja, kommt das halt nicht so gut an, ne?
Ja, und man wird manchmal reicher, wenn man einen Waschbären-Account hat, wo man dann immer nur irgendwelche Waschbären-Videos zeigt oder so, ja. Das ist halt so der seichte Content, der es dann einfach macht, ja, klar.
Aber ja, Menschen funktionieren halt so. Menschen sind halt auch...
Ja, manchmal. Es geht ja, also ich glaube, das erleben wir alle, es geht ja schon nur noch drum, wer macht das witzigste Reel und also... Dinge, die auf Instagram gut funktionieren, danach richtet sich alles. Also jeder will einfach nur noch, wir bücken uns alle so ein bisschen für die Plattform, weil es geht nur noch darum, dass die Sachen zu machen, die da dort gut funktionieren. Und Dinge, die, also Sachen, die ich mache, also einfach Fotos, also ich mache auch Video, aber mal für die Sachen, die ich brenne, also schöne ästhetische Fotos aus dem Sport, funktionieren nicht unbedingt wahnsinnig gut auf dieser Plattform. Muss man mal so sagen.
Nee,
also da funktionieren halt einfach irgendwelche albernen Reels halt einfach immer besser. Und das ist manchmal schon deprimierend, wenn man denkt, ey, es geht nur noch darum, hier irgendeinen albernen, komischen Content zu machen und die Sachen, die man eigentlich persönlich cool und schön findet, die bekommen manchmal immer weniger Relevanz, weil die halt da dort nicht gut funktionieren.
Ja, das stimmt. Tanzen hilft immer, aber dass da sich zum Affen machen, muss man dann halt auch wollen.
Also ich meine, wenn man das tanzen kann, muss man wirklich wollen,
ja. Ja, ich meine, wenn man tanzen kann, ist es natürlich gut.
Man muss auch gar nicht
gut,
tanzen können, man muss nur in alle Richtungen zeigen können.
Ja, und so. Da hast du schon recht, das ist leider so eine Richtung. Du hast ja auch schon angesprochen, du arbeitest, also du machst jetzt nicht nur Fotos für Athleten, sondern du arbeitest ja auch für Firmen. Für uns hat sich so ein bisschen die Frage gestellt, jetzt und wir können es nicht ganz bewerten, wie viele Fotos du jetzt in der Triathlon-Bubble oder für wie viele Fotos du in der Triathlon-Bubble verantwortlich bist, aber mit deiner Arbeit prägst du ja auch schon so ein Stück weit das Bild von dem Triathlon, den wir jetzt auch zum Beispiel in Social Media wahrscheinlich hin und wieder sehen. Weil wir wissen, du machst hin und wieder Fotos auf Horizon, ist das richtig?
Ab und zu mal, aber eher für Horizon jetzt gar nicht so, also immer wieder mal, ja, aber Ryzen hat den ganz großen Luxus, dass sie einfach in ihren eigenen Reihen wahnsinnig gute Foto- und Videoleute haben und dadurch können die alles aus eigener Hand einfach genauso produzieren, wie sie wollen. Und auch mit Lukas Piel hat Ryzen einen eigenen Fotografen und da, ich finde es sehr bewundernswert, wie die das machen und die machen einfach dann da richtig coole Sachen, aber ab und zu mache ich auch für Ryzen Sachen.
Ja, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Triathlon-Marken, die wir nicht irgendwie hinten anstehen lassen wollen. Aber wir haben uns natürlich gefragt, wenn du jetzt einen gewissen Blick auf den Sport hast. Natürlich hast du bei solchen Arbeiten immer jemand, der dann vielleicht entscheidet, welches Bild genommen wird. Aber deine Vorstellung, was schön ist am Triathlon, fließt ja trotzdem wahrscheinlich ein bisschen in die Arbeit ein. Siehst du da so ein bisschen auch also so wie ich dich jetzt persönlich einschätze, wahrscheinlich nicht, aber du wirst da gewollt oder ungewollt auch einen Einfluss drauf haben, wie wir Triathleten jetzt zum Beispiel in Social Media Triathlon wahrnehmen. Und du formst ja auch ein Stück weit das Bild des Triathlons mit deinen Fotos.
Ja, ich glaube, das kann man für alle Medienschaffenden im Triathlon irgendwie sagen, weil ohne Medienschaffende, also ohne Foto, Video, Print, Text und so, würde niemand Triathlon wahrnehmen und sehen. Und es ist natürlich klar, dass wie wir unsere Arbeit machen, wie wir das tun, so tragen wir es nach außen und so sehen die Leute Triathlon. Also das ist klar. Und da bin ich auch dann irgendwie Teil dieses Ganzen. Aber ja, natürlich, ich freue mich immer krass, wenn neue Leute im Triathlon irgendwie was machen, Fotografen, die ich noch nie gesehen habe im Triathlon, die sportfremd sind, dann neu reinkommen und richtig, richtig gute Arbeit machen, weil ich es auch total geil finde, weil dann einfach, es kann nicht genug geile Medien aus dem Triathlon geben. Das ist gut für die ganze Triathlon-Welt, weil dadurch wird Triathlon anders wahrgenommen. Ist einfach so.
Ja, ja.
Ganz klar.
Und ich glaube, mit professionellen Bildern halt auch als professioneller Sport. Also es gibt ja genug Profis
ja,
und genug Leute,
absolut,
die das professionell machen, aber...
Je besser die medialen Sachen sind, die nach außen getragen werden, von allen Perspektiven, desto hochwertiger ist ja die Wahrnehmung von den Sachen, die man sieht. Also wenn jetzt die Fotos aus dem Triathlon dann alle nur ganz schlecht wären und das ist einfach nur langweilige, einfach keine coolen Bilder aus dem Triathlon gäbe, dann wäre die Wahrnehmung sicherlich eine andere. Von Leuten, die nichts damit zu tun haben und dann das erste Mal irgendwie sich so reinfinden.
Ja, man sagt ja so schön, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und jetzt ein Zeitungsartikel oder so wird wahrscheinlich nie so einen Effekt haben, wie halt ein krasses Bild, was irgendwo mal abgedruckt wird.
Ja, aber also ich sehe das zum Beispiel, ich folge so ein paar Fotoleuten, die im Tennis unterwegs sind und seitdem ich gesehen habe, was die dafür wirklich hammergeile Sachen machen, habe ich einen viel interessanteren, also viel interessierteren Blick auf diese ganze Tenniswelt. So ist viel, welche Ästhetik Tennis dann eigentlich auch wieder hat. So, es gibt zum Beispiel, wie heißt die, Pauline Ballet oder so, eine Französin, die macht so geile Tennisbilder, das ist unglaublich. Und seitdem bin ich so, boah, ich will auch mal Tennis fotografieren, das kann so cool aussehen.
Ja.
Und das sind einfach dann die Wahrnehmungen, die dann irgendwie transportiert werden.
Und, ja. Ja, und man
oder
nimmt
wenn,
es halt...
Wenn man sich anguckt, was Mike Dorsey, das ist ein US-Amerikaner, ist der Fotograf und Filmer von Michaela Schifrin, was die im Videobereich auch machen, ist total geil und ist total gut für den Skisport, weil da einfach dann richtig hochwertige Medien produziert werden. Und das guckt man sich einfach gern an.
Ja. Klar, das ja. Angucken ist auch leichter. Auch in einer Zeitung einfach ein Foto zu sehen, ist halt viel einfacher, als einen Zeitungsartikel zu lesen. Ich weiß ja nicht, ob das überhaupt noch jemand macht heutzutage, aber das ist halt der große Vorteil von einem guten Foto. Das beeindruckt halt gleich.
Ja, klar.
Ja, gutes Foto ist ein gutes Stichwort.
Ah, ja, weil wir haben so viele Fragen uns aufgeschrieben und ich glaube, wir haben auch schon ein bisschen, sind schon ein bisschen
ja, aber es ist einfach ein super spannendes Thema, aber ich wollte gerade, weil du über gute Fotos sprechen, wie bekommt man denn ein gutes Foto? Simon?
Boah, die Frage ist groß.
Ja.
Wie soll ich das beantworten? Wie bekommt man ein gutes Foto?
Vielleicht habe ich ganz kurz, du hast vorhin schon darüber gesprochen, dass man sich entscheiden muss, wenn man 5 Optionen hat bei einem Rennen oder so, wo man steht oder so, um da einen Ansatz zu haben, ist es einfach wichtig, um ein gutes Foto zu bekommen, dass man das Gefühl entwickelt, wo die richtige Stelle ist oder wo man sein muss?
Also ich glaube, es hilft enorm, wenn man eine Vorstellungskraft dafür hat, was könnte quasi schön sein. Also wenn ich fahre jetzt mit dem Auto hinter einem Athleten, im Rad einfach hinterher, dann sehe ich relativ schnell so, ach, das hätte mega ausgesehen. So eine Vorstellungskraft zu entwickeln und zu sehen, was man selbst schön findet. Einfach, dass man definieren kann, was findet man selbst schön. Und das es schafft, das zu transformieren, wie könnte das auf einem Foto aussehen? Und dann muss man halt irgendwie so ein bisschen das fotografische Handwerkszeug dazu haben, die eigene Vorstellung, was man schön findet, in ein Bild reinzubekommen.
Das
Versteht
heißt,
ihr, was ich meine?
ja, das heißt, eigentlich, muss man das schöne Bild oder das gute Bild schon kennen und dann den Weg finden, um es zu machen. Also wenn du sagst, man muss so die
Ja,
Vorstellung haben, so.
also man braucht einfach, ich glaube, es hilft einfach, dass man definieren kann, was man selbst persönlich schön findet. Und das ist ja bei jedem anders. Also es gibt Fotografen, die machen saugeile Arbeit. Ich finde es aber einfach nicht schön, gefällt mir einfach nicht. Einfach Geschmackssache. Und es hilft zu definieren, dass man weiß für sich selbst, okay, was finde ich denn schön? Was gefällt mir? Was macht mich denn irgendwie glücklich? Und es dann quasi in der, sagen wir, in der freien Natur, diese Sache, diese, das dann zu finden, wo man das, was man schön findet, reinproduzieren kann. Das ist ein bisschen verwirrend, aber versteht ihr, was ich meine?
Ja, vielleicht können wir es ein bisschen praktischer machen, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel deinen Insta-Feed durchscrolle, dann sehe ich halt ganz viel Spiel mit Licht und Schatten und auch Schärfe und Unschärfe. So. Also es ist für mich so ein bisschen das Schema, was bei dir immer wiederkehrt. Vielleicht interpretiere ich das auch voll falsch und sehe da Dinge, die du eigentlich gar nicht zeigen möchtest oder so. Aber da kann man ja irgendwie auch überlegen, wo gibt es irgendwie ein Objekt, was ich unscharf stellen kann, damit dann der Athlet im Hintergrund super scharf erscheint oder so. Kann man das vielleicht so an
Ja,
dem
so ungefähr.
Beispiel klar
Ja.
machen?
Ja. Also das ist tatsächlich ist es aber ist nicht so, dass ich so ein Schema irgendwie verfolge, sondern ich versuche einfach immer die Dinge, die ich sehe, die ich dann selbst schön finde, halt festzuhalten. Am Ende des Tages kommt dann immer so ein gewisses Schema bei raus. Also das ist so, ich finde immer eben verschiedene Ebenen und Bildern schön, eben mit Dingen im Vordergrund, die und Ticken unscharf sind. Es gibt dem Ganzen meiner Meinung nach so ein bisschen so eine beobachtendere Perspektive, dass es so ein bisschen, einfach so ein bisschen Mäuschen quasi ist und dass man so hinter der Ecke quasi steht. Und das gibt einem auch immer so ein bisschen Tiefe und das finde ich immer irgendwie schön. Und es ist aber eben nie so, dass ich beim Fotografieren genau meinen Stil so verfolge, sondern ich kann das selber immer nicht sagen, wie ich das mache. Keine Ahnung. Ich habe halt so zwei schwarze Dinger in der Hand, die Kameras heißen, und damit laufe ich halt rum und halt das fest, was ich irgendwie schön finde, und gucke mir irgendwie Sachen aus. Oder die Sachen, die du halt dann siehst, da musst du es halt dann hinkriegen, die in Bilder zu verpacken, was du aus deinem eigenen Kopf schön und ästhetisch irgendwie findest, wo du denkst, boah, das sieht richtig, richtig cool aus da drüben irgendwie. Und dann musst du es halt schaffen, das irgendwie in ein Bild zu verpacken.
Ich habe mal gehört, irgendwo in einem anderen Podcast, dass du es eigentlich nicht so cool findest, zum Beispiel Finisher-Fotos zu machen. Also einfach nur ein Zielfoto, wo jemand halt quasi dann fertig ist mit dem Triathlon. Also du findest eher so den Prozess
Ja, ist schon
interessant,
lang,
oder?
ist schon langweilig, ne? So ein, man muss halt so einen Bogen und da, also das ist ein wichtiges Foto. Total wichtig. Das braucht jeder Sponsor. Das ist das wichtigste Foto überhaupt. Finishline-Bilder auf Instagram funktionieren bei Athleten am allerbesten. Die sind sau wichtig. Aber ist halt high-end langweilig. Also, ja, da stehen halt 30 Leute nebeneinander und jeder macht genau das gleiche Bild und aber es ist halt wichtig, das ist das, was ich vorhin meinte. Man macht halt auch einfach normale, ganz normale Sportfotos für Brands und so. Das ist wichtig, das ist Teil des Jobs. Das ist Teil, also Teil davon, was wir machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber das sind jetzt keine Bilder, die mich glücklich machen. Aber wenn Flo einen großen Erfolg hat, dann macht mich so ein Finishline-Bild von Flo schon glücklich, weil ich weiß, was es bedeutet. Aber es ist jetzt nichts Spannendes.
Aber ich glaube, wenn man sich anguckt, was du für Fotos eben zum Beispiel postest, dann merkt man auch, dass dir eben der Weg zum Ziel eigentlich wichtiger ist und du da eben auch versuchst, diese Ästhetik umzusetzen. Mich würde noch mal.
Interessant wird es dann wieder nach dem Ziel.
Ja, stimmt. Ja. Mich würde noch mal interessieren, wie das rein organisatorisch abläuft in so einem Rennen. Da haben wir ja jetzt so nach dem Ironman in Hamburg auch einiges so mitbekommen, wie das läuft mit den Fotografen auf den Motorrädern und so weiter. Also vielleicht kannst du erklären, hat sich durch Hamburg irgendwas geändert an den Abläufen oder an deinem Job oder ist das eigentlich alles gleich geblieben?
Eigentlich hat sich an meinem Job nichts verändert. Ist ja schon, also man muss da ein bisschen ausholen. Bei Ironman ist immer alles sehr, sehr schwierig für uns freie Fotografen, die nichts mit irgendwelchen Medien so an sich was zu tun haben. Also wir freien Fotografen, die nur für die Industrie arbeiten, uns wird bei Ironman das Leben sehr, sehr, sehr schwer gemacht. Also wenn ich mich bei Ironman akkreditiere, darf ich die Bilder nicht kommerziell nutzen. Also ich darf keine Bilder verkaufen, ich darf kein Geld damit quasi verdienen. Das ist so ein bisschen, aber das ist bei vielen großen Sportveranstaltungen so. Das ist dann so eine Bildrechte-Thematik. Mhm. Und von dem her bin ich bei Ironman-Rennen sowieso nie am Motorrad. In Hamburg war alles eine Ausnahme. In Hamburg war alles anders. In Hamburg, da haben sie dir die Akkreditierung hinterhergeworfen. Da war das völlig egal. Und ja, mach einfach, komm hier, hol dir im Pressezentrum eine Akkreditierung ab und schreib den Namen auf die Liste. Und dann lag deine handgeschriebene Liste, die schon 2 Seiten lang war. Da hat auch jeder ein Motorrad bekommen, den irgendwie wollte. Und also in Hamburg war alles anders und Hamburg war eine Ausnahme. An sich bin ich aber in den wenigsten Rennen und nicht auf einem Motorrad. In Rot jetzt auch nicht mehr, weil da auch, die haben die Medienmotorräder ja komplett gestrichen. Mhm. Von dem her hat sich eigentlich vom Arbeiten nichts verändert.
Und wie sieht das dann aus, wenn du nicht mehr mit dem Motorrad unterwegs bist? Kann man sich das vorstellen? Du nimmst dir die Karte, guckst, wo sind Spots, wie komme ich da hin, besorgst dir irgendwie, keine Ahnung, einen Elektroroller, um dann irgendwo an der Strecke zu sein? Oder wie ist das?
Ja, man guckt sich eben an. Also erstmal muss man eben gucken, was ist überhaupt organisatorisch machbar, an die Strecke zu fahren, dass man rechtzeitig dort ist, bevor die Spitze da ist und auch rechtzeitig wieder zurück ist, bevor die in die Wechselzone kommen oder ungefähr ähnlich. Wie viele verschiedene Spots kann man machen? Wie sind die Straßensperrungen? Das ist immer so ein, man muss eher die Optionen nehmen, die man überhaupt machen kann, anstatt die man machen möchte. Mhm. Also das ist kein Wunschkonzert. Also man kann nicht sagen, boah, das wäre cool, der Spot ist mega, der ist total geil. Weil wenn du im Auto unterwegs bist, als Zuschauer quasi, musst du eher die Sachen nehmen, die du anfahren kannst, die überhaupt möglich sind. Und dann macht man halt irgendwie 2, 3 Spots auf der Radstrecke oder auch manchmal nur einen, je nachdem. Und dann gibt es aber auch Rennen, wo man im Auto gar nicht rausfährt, wo man einfach rund um den Wendepunkt irgendwie in der Stadt bleibt und da dann was macht. Und dann beim Laufen bin ich meistens am Fahrrad irgendwie unterwegs.
Ja, das ist einfach angenehmer und komfortabler für Leute, die das irgendwie filmisch oder fotografisch festhalten wollen, so eine Laufstrecke.
Ja, du kommst halt vor allem, also deine Reichweite ist halt viel größer. Ja. Also wenn ich eine Strecke wie in Rot habe, die ja einfach nur aus einer Runde besteht, ich muss ja irgendwie von A nach B kommen und an alle Enden irgendwie hinkommen können. Und da bin ich dann am Fahrrad einfach flexibler, mobiler und schneller.
Ja, da ist Frankfurt, glaube ich, immer ganz dankbar.
Also ich war noch nie in Frankfurt.
Ja, aber so mit 4 Runden, also da kann man ja einfach an mehr Spots sein und kommt durch die Brücken auch immer das schnell.
Da ist, Nizza ist da sehr dankbar. 4 Runden, out and back, Wendepunkt, super.
Ja, also es sollte mehr fotografenfreundlichere Rennen geben.
Absolut. Nein, aber, bin ich dafür.
Ja, nee, aber das ist ja schon interessant zu hören, weil ich glaube, zu wissen, wo man steht, ist schon ein großer Baustein, um ein gutes Foto zu kriegen.
Ja, vor allem bei der Radstrecke ist Vorbereitung die halbe Miete. Mhm. Also das ist schon, welchen Spot man halt anfährt und so. Ja. Schon entscheidend, ob man irgendwie ein cooles Bild kriegt oder nicht.
Ja, ja, du hast das vorhin kurz mal gesagt, wenn ich das fragen darf, dass du nach Rot sehr unglücklich warst. Hatte das was damit zu tun, dass du eben nicht aufs Motorrad kamst oder dass du da nicht ran konntest? Oder warst du so nicht zufrieden mit den Fotos, die du einfach gemacht hast?
Boah, das war so ein Mix aus vielem. Schwimmstart und Schwimmen war gut in Rot für mich irgendwie. Da bin ich richtig happy. Ab dann ging es bergab. Okay. Also klar, man muss sagen, also ich bin grundsätzlich sehr großer Befürworter davon, dass eben wie Rot es macht. weil es einfach, es trägt zur Sicherheit des Rennens bei, es trägt zur Fairness des Rennens bei und das steht grundsätzlich über allem. Aber trotzdem wurde es uns damit schon wahnsinnig schwer gemacht. Also das hat schon dieses Jahr für mich eher semi-gut bis gar nicht gut funktioniert. Ich habe so ein paar Sachen bekommen. Ich war dann zum Beispiel über eine Stunde am Solarer Berg und es entroht eigentlich kein Ort, wo ich sein möchte. Mhm. Also da, das ist zu, ich sag mal, zu klassisch. Es gibt, ja. Also es macht es einfach schon viel, viel schwerer. Also deswegen war ich da einfach nicht happy. Ich habe ja an der Radstrecke irgendwie, ich habe den Schwimmen, also den Start der Radstrecke gemacht, dann einen Spot draußen in der Natur, den ich so ein bisschen verkackt habe. Da war ich immer nicht, es war immer nicht gut irgendwie, habe ich schlecht ausgesucht. Und dann halt Solarer Berg, das war okay. Aber man hat dann einfach sehr begrenzt Möglichkeiten. Das, und dann habe ich auf der Laufstrecke einfach irgendwie zu viele falsche Entscheidungen getroffen. Da wollte ich dann irgendwie zu viel auf einmal und wollte überall auf einmal sein. Und es ist oft einfach smarter, sich zwei gute Stellen auszugucken, die strategisch gut liegen, da zu bleiben, ein bisschen abzuwarten, vielleicht mal so ein bisschen von A nach B zu gehen. Aber es ist meistens nicht gut, zu viel auf einmal zu wollen. Das, das, ja. Und dann bist du da so ein bisschen gefangen drin. Und dann ist das, wo ich meinte, ob ich in diesen Modus komme, den es braucht, dass alles funktioniert.
Ja, weil
es klappt. Das kann klappen und kann nicht klappen.
Ja, ja, das ist halt das Problem bei dem Sport. Du kannst halt, ab andere Geschichten kann man halt vielleicht nochmal zurückdrehen und sagen, jetzt stellt euch nochmal dahin oder jetzt macht nochmal das oder so. Aber wenn der Athlet halt durch ist, ne, dann der kommt nicht mehr zurück für ein zweites
Spiel. Ja, das ist auch was, wo ich sage, da bin ich einfach noch nicht gut, wirklich gut drin. In so in Rennen wirklich konstant gut fotografieren, wie ich mir das vorstelle. So einfach, weil ich dann oft die falschen Entscheidungen treffe oder nicht. Einfach, da bin ich einfach noch nicht gut genug, was meine eigene Performance betrifft. Zum Beispiel Marcel Hilger. Ja. Ey, Marcel macht ja, glaube ich, dreimal so viele Rennen wie ich im Jahr. Ich will ja auch gar nicht so viele Rennen fotografieren. Nur so die paar Highlights und alles, was Flo macht. Aber Marcel macht unglaublich viele Events und Rennen und liefert immer ab. Ich hab für nichts so große Bewunderung. Das ist unglaublich, wie konstant gut es einfach immer ist. Und da ist zum Beispiel Marcel um so vieles besser wie ich.
Ja,
aber vielleicht kommt es da auch auf viele Unbekannte an. Also klar, du kannst nie genau vorhersehen, wann kommt jetzt der Athlet, selbst wenn du den Tracker hast. Manchmal funktioniert das Netz nicht, dann kannst du es nicht rausfinden. Und
total.
Also solche Dinge kommen halt leider immer dazwischen. Und also wir kennen es selber auch schon, wenn wir uns gegenseitig gefilmt haben, dann schmiert halt, also bei uns ist es auch ein absoluter Anfängerfehler, halt mal irgendwie die Technik ab, weil zu heiß oder zu wenig Akku oder solche Dinge, das könnte ja theoretisch auch passieren. Und dann, also
es ist ja, also ganz grundsätzlich ist, glaube ich, einfach auch eine Frage der Erfahrung. Und ich glaube, je länger man das macht, umso besser wird man da auch.
Ja, definitiv. Also, und es hat immer viele Eventualitäten.
Ja.
Man muss einfach auch Glück haben, an der richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, wo das Rennen gerade vielleicht entschieden wird. Das ist ganz viel einfach auch irgendwie dann, ja, ich würde sagen, Glück. Manchmal am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein.
Ja, gehört, glaube ich, immer mit dazu, gerade wenn es darum
geht. Halt. Aber immer Glück ist aber auch irgendwann Können so.
Ja, deswegen, ja.
Ja, natürlich. So Glück, ja, aber eben, um nochmal Marcel anzusprechen, das schon, also das bewundere ich extrem, wie der im Jahr konstant 15 Rennen so affengeil fotografiert. Total.
Ja. Ja. Du hast ja am Anfang auch gesagt, du machst das ja auch jetzt noch nicht so lange. Du bist ja jetzt 2 Jahre in der Triathlon-Fotografie so drin.
Ja, so
2021 angefangen hast. So,
so 2,5, 3 Jahre. So.
Ja, da können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie sich deine Bilder in Zukunft dann noch entwickeln, von Jahr zu Jahr. Wir haben noch auf dem Zettel stehen, du bist ja, ich weiß nicht, wie da die Verteilung ist, aber manchen unseren Hörern bist du vielleicht auch gar nicht so sehr als Fotograf bekannt, sondern eigentlich als Podcaster, weil du machst ja auch noch Podcast. Wie kommt man als Fotograf dann zum Podcast machen? Also wie kamst du zum Buddy Talk?
Ja, wow, auch da ist Bocky wieder der Übeltäter.
Okay, alles
Also,
klar.
Bocky hat mich im März letztes Jahr, also vor 1,5 Jahren,
Ja.
gefragt, ob ich Lust hätte, ins Trainingslager zu kommen nach Mallorca, so 2, 3 Wochen, um so ein bisschen Foto und Video zu machen, weil er ist mit Nils und Mick Stackenborg und weiß nicht, wer noch dabei war, aber noch ein paar Leute waren sie im Trainingslager in Mallorca und haben
Ja.
irgendwie noch jemanden für Foto und Video gesucht, der auch ein bisschen mittrainiert und so. Ja, dann bin ich da mit und habe da dann Nils Fromm halt ein bisschen besser näher kennengelernt, weil wir zu dritt am Zimmer waren. Und
Ja.
dann hatten wir halt zu dritt 3 Wochen, mit die witzigsten 3 Wochen meines ganzen Lebens. Also wirklich ist, glaub, damit das habe ich nicht kommen sehen und wir waren halt sofort irgendwie zu dritt auf einer Wellenlänge und es war halt wirklich unglaublich witzig und wir haben den ganzen Tag nur Blödsinn gequatscht, wenn es nicht um Training ging. Und dann hat sich Bocky irgendwann von Pushing Limits getrennt und dadurch auch den Buddy Talk gab es ja schon mit Bocky und Nils zusammen unter dem Dach von Pushing Limits und Bocky ist dann da ausgestiegen und Nils wollte aber Podcast weitermachen und dann hat Nils mich mal angerufen, ob ich nicht Lust hätte, weil fände er irgendwie witzig und kann er sich vorstellen und so die Geschichte.
Ja,
Ah,
das ist auch
okay.
wieder die Beziehungen, über die wir schon gesprochen haben.
Ja, das Nächste wollte halt weitermachen, weil er eben da Spaß dran hatte und hat so einen neuen Sparringspartner gesucht. Und dann hat er mich mal angerufen und dann habe ich mir das mal überlegt, ob ich das überhaupt machen möchte. Weil ich will schon, also ich will ganz definitiv ganz klar, auch wenn ich jetzt so durch diesen Podcast auch in anderer Form so ein bisschen in der Triathlon-Welt so ein bisschen präsent bin irgendwie. Ich will ganz klar als Fotograf irgendwie wahrgenommen werden. Das ist mir irgendwie auch so ein bisschen wichtig. Also, will nicht irgendwie so, ja, ich will nicht irgendwie so ein Medienblogger, keine Ahnung was, ja, einfach so, ich will Fotograf sein und das ist mein Job und das ist das, wo ich hinterstehe. Und das mit dem Podcast hat sich dann einfach so ergeben und ich hatte da Lust drauf und mir macht es auch nach wie vor mega Spaß und das macht total Freude. Und so kam das dann, ja.
Okay. Ja, aber das lässt sich ja auch ein Stück weit verbinden, wenn du in der Triathlon-Welt auch so unterwegs bist. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass du auch viel auf Events bist. Da ergeben sich ja immer irgendwie Gesprächspartner und Gesprächsthemen, und jemand
Klar.
zu haben, mit dem man darüber sprechen kann, ist ja super.
Also hilft natürlich, dass man irgendwie ganz gut vernetzt ist so in der Triathlon-Welt und so ein bisschen Zugang eigentlich zu allen hat und sich überall mal auf kurzem Wege irgendwie melden kann. Vor allem, wenn es um Sprachnachrichten von Rennen geht, die man irgendwie von jetzt auf gleich haben möchte. So hilft natürlich und ist auch das, was dann irgendwie am meisten Spaß macht, dass man sich da mit Leuten unterhalten kann, die man eh irgendwie ganz gut kennt und dann holt man die mal mit dem Podcast und spricht mal so mal die unter Freunden.
Ja, cool. Das heißt, das ist, obwohl du dich auf die Fotografie extrem konzentrieren willst und der Fotograf bist, schon was, was du dir vielleicht auch länger vorstellen könntest, so?
Ja, auf jeden Fall. Also solange mir das Spaß macht, gibt es irgendwie keinen Grund, das sein zu lassen und auch mit Bocky mache ich ja ab und zu mal irgendwelche anderen Sachen. Und das macht Freude, es macht Spaß. Und an Dingen, an denen ich irgendwie Spaß habe, da will ich dann irgendwie nicht. Also, wieso soll ich das sein lassen, wenn ich Spaß dran habe?
Ja, klar, natürlich. Ich meine, das ist doch
Aber ich will
super.
mich da nicht so in den. Also, ich möchte jetzt nicht irgendwie. Ich stehe nicht so wahnsinnig gerne im Mittelpunkt, wenn es um mich selbst geht. So, wenn es nicht um meine. Wenn es nicht um Fotos und so geht, sondern irgendwie so um mich selbst, will ich jetzt nicht so, brauche ich nicht irgendwie so groß im Mittelpunkt stehen, sondern darf dann ruhig um andere gehen.
Ja, das ist ja ganz praktisch, wenn man dann quasi Host ist und es um die Gäste geht oder um irgendwelche Themen.
Genau.
Da
Genau.
ist man dann nicht so der Mittelpunkt, ja.
Genau.
Ich hatte gerade noch eine abschließende Frage und ich habe sie tatsächlich vergessen. Verdammt.
Das ist schlecht. Dann müssen wir die Zeit zurückspulen. Ich habe
Ja.
sonst jetzt einfach gesagt, solange du weiter Spaß hast an der ganzen Sache, also wir hoffen auf jeden Fall, dass du weiter Spaß hast.
Sorry, sie ist wieder da. Gleich. Und zwar, du hast ja gesagt, du hast mit Skateboarden angefangen, dann wolltest du Modewelt, dann war es Hochzeitsfotografie. Glaubst du, dass du im Triathlon angekommen bist? Also ist das so das Ding, dass du auch dir vorstellen kannst, den Rest deines Lebens zu fotografieren?
Auf gar keinen Fall den Rest meines Lebens. Das Und das nicht wegen dem Triathlon, sondern Dinge werden immer irgendwie langweilig. Also man will ja immer irgendwie neue Sachen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, 20 Jahre lang Triathlon zu fotografieren. Das ist ja auch immer, ich hab zu viel Spaß an neuen Dingen. Ich habe zu viel Spaß auch an neuen Herausforderungen, an neuen Aufgaben, sage ich mal, an neuen Welten. Deswegen, also für immer Triathlon auf gar keinen Fall. Und das ist nicht wegen dem Triathlon, sondern einfach, weil neue Dinge auch irgendwie dann reizvoll sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich in 2 Jahren irgendwie quasi weiterziehe und kein Triathlon-Foto mache und dann was ganz anderes mache. Das auf gar keinen Fall. Aber ich habe schon auch ganz großes Interesse daran, andere Sportarten zu fotografieren. Also da bin ich auch jetzt gerade am Gucken, da einfach neue Sportarten zu machen, was anderes zu machen, um auch so ein bisschen Abwechslung zu haben und so einen neuen Blick auch immer wieder zu kriegen. Und wenn man immer das Gleiche und was Ähnliches macht, wird es schwer für mich persönlich irgendwie dann neue Sachen zu machen. So, wenn ich jetzt 5-mal im Jahr oder 6-mal im Jahr Challenge Rot fotografieren müsste und das 5 Jahre lang mache, das wäre mein Albtraum. Mir fallen irgendwann keine neuen Sachen mehr ein dann. Es muss immer neu und aufregend bleiben. Und dann brennt man auch so für die Sache. Ein gutes Beispiel ist, wo ich mich zu 100% wiedergefunden habe. Ich glaube, die meisten kennen irgendwie Paul Rübke, der ehemalige Fotograf, der die Nationalmannschaft bei dem Weltmeistertitel fotografiert hat. Und dann, der war bei Mercedes AMG Formel 1 Team Fotograf von Lewis Hamilton und Nico Rosberg und so. Und der hat trotz laufendem Vertrag irgendwie, das ist so die Traumstelle von vielen Fotografen wahrscheinlich, der hat trotz laufendem Vertrag irgendwann den Vertrag das einfach sein lassen und gesagt, ey, hört hier auf, er kündigt hier, weil er gesagt hat, ist immer das Gleiche, er sieht nichts mehr Neues drin und dann ist er nicht mehr gut. Er ist nicht mehr gut, wenn er kein Excitement, keine Spannung und keine Aufregung dafür hat, sondern wenn er auf dem Wochenende fährt und weiß so, ja gut, es ist jetzt das Gleiche wie letztes Wochenende und wir machen hier so den gleichen Stiefel, dann ist er nicht gut und dann macht es auch wirklich keinen Spaß. Und so ist es bei mir auch. Es muss spannend bleiben und deswegen will ich schon nach links und rechts gucken, dass Triathlon möglichst spannend für mich, möglichst lang spannend bleibt.
Ja.
Ja, dann hoffen wir das natürlich auch für uns und für den Triathlon, dass du immer weiter noch Herausforderungen findest, die dir vor die Linse kommen. Und unter diesem Vorsatz würde ich sagen, kannst du auch sehr gerne nochmal zu uns in den Podcast kommen.
Jederzeit.
Genau, ja. Aber ich hätte mir deine Antwort tatsächlich auch so vorgestellt, dass du eher der Mensch bist, der Abwechslung braucht.
Ja.
Absolut, also zu 100% nachvollziehen.
Ja, was du über deine Kindheit erzählt hast, hat es schon so ein bisschen vermuten lassen, dass du immer wieder was Neues gebraucht hast. Aber du bist ja dann eigentlich auf dem richtigen Weg. Als Fotograf mit einem eigenen Podcast, stehen dir ja vielleicht bald dann auch die Türen der Welt offen.
Naja, gucken wir mal.
Naja, wenn man sich Paul Rübke anguckt, ist das ja eigentlich genau das. Fotografisch Podcast. Ja,
ich will schon noch Fotos machen, weil ja. Paul Rübke ist ja auch kein Fotograf mehr. Also ja. sagt er ja sogar. Ist jetzt irgendwie, was ist er? Influencer, ein Unternehmer, würde ich mal sagen.
Ja.
Und ich habe schon noch Spaß an Foto und Video. Ich will im Videobereich ein bisschen besser werden. Da sehe ich mich noch. Mit ganz viel Aufholbedarf, so
okay.
Nach- und Nachholbedarf. Und ja, es geht schon noch ein bisschen weiter so.
Ja, dann sind wir gespannt, was wir nächstes Jahr alles von dir sehen. Vielleicht auch gute Reels von irgendwelchen Rennen dann mit der Drohne auf deinem Instagram-Kanal. Das ist dann auch der gute Grund, dem jetzt zu folgen, falls man das noch nicht macht. Und ansonsten, ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier Frage und Antwort oder eher Antwort zu stehen. Und schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Hab mich gefreut. Ja, Lotte hat schon gesagt, in einem Jahr oder in anderthalb oder wann auch immer sich die Zeit wieder ergibt, vielleicht hören wir uns dann hier nochmal.
Jederzeit gerne.
Cool, super. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.